Ja, ich bin gespannt, wo ihr diese Folge hört. Wir haben sie ja schon angekündigt beim letzten Mal. Es wird nochmal weihnachtlich bei uns. Also egal, ob ihr auf der Couch seid und noch das Weihnachtsessen verdaut, ob ihr auf der Fahrt zur Familie seid, beim Joggen, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst mal wieder. Auf jeden Fall von mir erstmal frohe Weihnachtsfeiertage. Diese Sonderfolge nehmen wir in der Nähe vom Borsigplatz auf. In der Gegend, ja, wo es mit dem BVB mal losging, am 19. Dezember 1909. Dieser Ort hier, an dem wir heute sind, ist eine echte Großbaustelle. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund so einen leichten Hall vernehmen könnt. Was hier entsteht, was der BVB damit zu tun hat und warum ich euch diesen Ort sehr, sehr empfehlen kann, wenn die Baustelle dann irgendwann mal fertig ist, all das klären wir jetzt. Mein Name ist Christoph Böhlkamp und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ich höre ein bisschen Hall im Hintergrund. Sagt mal was, mal gucken, ob man euch hallig hört oder nicht.
Hallo Christoph.
Guten Morgen Christoph.
Ja, ich glaube, ihr seid nah genug am Mikro dran. Also wir dürfen verraten, wo wir sind. Maike, sag doch mal, wo sind wir hier?
Wir sitzen hier mitten in der Baustelle der BVB-Gründerkirche.
Sehr gut, auch bekannt als Dreifaltigkeitskirche, genau. Kann man sagen. Maike, jetzt habe ich nur deinen Vornamen verraten. Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
Mein Name ist Maike Vollmer und ich bin Stiftungsmanagerin der BVB-Stiftung Leuchte auf und bin auch seitens BVB Projektleitung für die BVB-Gründerkirche.
Sehr gut, im Hintergrund hat es gerade schon ein bisschen gerumst, weil wir sind wirklich auch auf einer Baustelle, wo noch gebaut wird. Also wenn ihr im Hintergrund mal ein paar Geräusche hört, ja, so ist das halt. Auf der anderen Seite sitzt Stefan. Stefan, stell dich auch gerne mal vor.
Ja, mein Name ist Stefan Mark, ich komme aus Paderborn, arbeite für das Erzbistum und bin da Teil der Projektleitung für die BVB-Gründerkirche. Im Hauptberuf Gemeindeberater.
Jetzt müssen wir ja als Disclaimer mal sagen, wir sitzen jetzt hier und es ist noch nicht Weihnachten, sondern es ist so diese Schlussphase, bevor wir dann alle, also gestern haben sich schon die ersten Kolleginnen und Kollegen in den Urlaub verabschiedet, wir offensichtlich noch nicht. Wie geht's euch denn? Ist es gerade eine stressige Zeit? Ist es eine okaye Zeit? Wie ist es gerade?
Ich weiß nicht, wie es bei Stefan ist, aber bei mir ist richtig viel los. Also in der Stiftung ist immer viel zu tun rund um Weihnachten, weil viele Menschen gerne spenden möchten, was ja richtig gut ist. Und Das müssen wir dann natürlich auch mitnehmen. Und es gibt aber auch viel zu tun für diejenigen, die uns brauchen. Wir haben jetzt gerade viele Aktionen mit dem Gasthaus in Dortmund laufen, unterstützen Menschen, die wohnungslos sind, obdachlos sind. Da ist sehr, sehr viel zu tun im Moment.
Ja. Stefan, ich kann dir verraten, Maike trifft man, wenn man sie treffen will, immer gerne direkt hinter der Eingangstür vom BVB Bistro telefonierend. Da ist sie oft. Also, du möchtest immer Mittag essen, aber du kommst irgendwie nie dazu. Ne? Das, ja, habe ich so das Gefühl.
Ist genau richtig. Ich hänge unglaublich viel am Telefon. Und häufig ist es so, dass ich mich zum Mittagessen verabrede und dann schaffe ich es einfach nicht von dieser Eingangstür. Du hast das gut beobachtet. Von der Eingangstür bis zum Bestellen. Das dauert dann manchmal eine Viertelstunde, bis ich da angekommen bin. Ja.
Ja. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Hast du ähnliche Sorgen?
Ja, wir haben nicht so diese Hochphase aus der Vorweihnachtszeit, aber wir haben morgen eine Großveranstaltung hier mit dem Geburtstagsgottesdienst, der ja traditionell am 19.12. eigentlich abends stattfindet. Morgen mit der Besonderheit, dass wir den Gottesdienst am Nachmittag machen, weil ja das Heimspiel gegen Gladbach ansteht. Und der BVB den Erzbischof, den neuen Paderborner Erzbischof, vor anderthalb Jahren schon zu seiner Amtseinführung eingeladen hat zum Heimspiel. Und der morgen sowohl im Gottesdienst predigt, als auch dann mit ins Stadion kommt. Und das fordert uns als Team natürlich in der ganzen Planung und Logistik, dass das auch alles gut zusammenpasst. Und dass es trotzdem ein schönes Fest für alle wird. Ein schöner Gottesdienst. Und das bereiten wir vor. Und dann kann es, glaube ich, tatsächlich weihnachtlich werden.
Ich glaube, wenn das dann ein sehr runder Tag morgen wird und mit einem überzeugenden Heimsieg, dann muss der öfter kommen. Das weiß er hoffentlich. Ne?
Ja, ich glaube, die Drohung ist bei ihm schon angekommen. Aber wir lassen ihn das erstmal erleben und genießen. Ich glaube, so für Paderborner ist das ja tatsächlich ein anderes Universum. Das Stadion, die Südtribüne, das ist ja eine Dimension, das ist für uns schon speziell und gleichzeitig einfach faszinierend. Diese Energie, dieses Pulsierende, das macht ja auch mit die Verbindung aus, diesen Reiz von hier zum BVB. Das ist ja gerade das Besondere.
In Paderborn wird ja auch daran gearbeitet, dass der BVB dann auch irgendwann mal in Paderborn wieder Fußball spielt. Die klopfen ja gefühlt auch in der ersten Liga an. Ja, ja, ist so, ist so.
Das geht uns aber übrigens andersrum auch so, ne? Wenn wir in Paderborn sind, ist das auch für uns eine ganz, ganz andere Welt. Wenn man da durch den Dom läuft, das ist schon, also, das ist auch einfach unglaublich faszinierend. Es ist, beruht auf Gegenseitigkeit.
Sehr schön. Wie, also ihr kennt wahrscheinlich diese Baustelle besser als ich, weil ihr häufiger schon hier seid und hier wart. Ich habe gerade beim ersten Reingehen schon gesagt, so wow, es sah deutlich anders aus, als ich das letzte Mal hier war. Lasst uns doch mal allen, weil die allermeisten uns ja zuhören, mal erklären, wie es hier aussieht. Also sehr viel Gerüstbau und ich habe das Gefühl, es ist so dieser Moment, wo alles ausgeschlachtet ist, alles rausgeholt ist und jetzt holt diese Kirche sozusagen einmal kurz Luft und dann kommt Neues rein oder sehe ich das falsch?
Das ist so total treffend beschrieben, genau so ist es. Also jetzt wurde fast ein Jahr lang wirklich zurückgebaut, entkernt, neue Gräben für die Heizung gestemmt, Sachen rausgeräumt. Das ist in Teilen auch immer noch so. Und jetzt mit diesem Gerüst hier wird angefangen, die Decke zu restaurieren, zu renovieren, zu streichen. Das ist quasi der Anfang des Neuen, was in diese Kirche kommt. Und du hast uns ja hier ganz passend hingesetzt. Wir sitzen quasi vor einer der Seitenschiff-Elemente, wo die zukünftige Ausstellung reinkommt, was natürlich sicherlich das ist, dem wir am meisten mit entgegenfiebern, weil da richtig Inhalt auch reinkommt. Das wird bestimmt schön.
Ist allerdings Zufall, dass wir hier sitzen, weil hier, das waren die einzigen drei Stühle, die noch in der Kirche waren. Das hätte man es abgezählt. Die haben wir jetzt für uns genommen. Ich muss natürlich ein bisschen jetzt nochmal ganz am Anfang anfangen. Dreifaltigkeitskirche. Ich glaube, alle Dortmunder wissen, wo sie liegt. Ich habe schon gesagt, Nähe Borsigplatz. Vielleicht sollten wir einfach nochmal kurz erläutern, was diese Kirche oder warum sie es auch irgendwo verdient hat, auch Gründerkirche genannt zu werden. Also was ist diese Geschichte, die Borussia Dortmund und diese Kirche verbindet? Wer von euch möchte das übernehmen, den Part?
Ich kann das gerne versuchen zu erklären. Also genau, wir befinden uns in der Nähe vom Borsigplatz in der Flurstraße. Und wer Borussia Dortmund kennt, und das ist, glaube ich, bei den Dortmundern klar, dass man Borussia Dortmund kennt, weiß auch, dass der BVB sich in der Nähe vom Borsigplatz gegründet hat. Und die Geschichte mit dieser Kirche ist, ist folgende. Die Gründerväter oder die Gründer von Borussia Dortmund waren Teil dieser Kirchengemeinde. Katholische Kirchengemeinde, sind hier regelmäßig zur Kirche gegangen, waren Teil einer Jugendgruppe, würde man heute sagen, Jünglingssodalität. Ich glaube, das Wort kennt kaum noch jemand. Auf jeden Fall waren sie schon wirklich Teil dieser Gemeinde, haben sich aber auch extrem für Fußball interessiert. Und Fußball war ja damals noch so, naja, irgendwie so, ne, dieses Teufelszeugs aus England, kam hier rüber, durfte hier eigentlich gar nicht so richtig gespielt werden, hat man trotzdem gemacht, war ja toll, hat Spaß gemacht. Und dann haben sich diese jungen Männer mit dem Kaplan der Kirche, also das ist quasi, was ist ein Kaplan, Stefan?
Das ist ein jüngerer Priester in einer seiner ersten Stellen. Heute wird man Vikar sagen.
Ja. Genau, kann man sich dann natürlich auch vorstellen, ne? So, also jüngerer Priester, hochmotiviert, möchte natürlich alles auch richtig machen. Der hat sich da mit den jungen Männern, die haben diskutiert darüber, ob sie Fußball spielen dürfen oder nicht, vor allen Dingen am Sonntag. Ja, und genau, aus diesen Diskussionen sind dann Streitereien entstanden. Und am Ende des Tages war es dann so, dass der Streit ziemlich groß war. Und im Wildschütz, das ist hier die Kneipe um die Ecke, endete dieser Streit dann damit, dass die jungen Männer den Verein gegründet haben. Sagen, jetzt reicht's uns, jetzt machen wir einen Verein. So, ja. So ist sozusagen die ganze Geschichte. Ja. Und deswegen ist es natürlich, kann man sich fragen, ist der Begriff Gründerkirche eigentlich der richtige? Weil es ist nicht der Gründungsort. Also nicht hier ist der Verein gegründet worden. Aber am Ende des Tages ist es die Kirche und die Gemeinde, in der die Gründer von Borussia Dortmund verhaftet waren und auch blieben. Also die haben sich dann ja nicht von der Kirche getrennt. Stefan weiß das, glaube ich, noch ein bisschen besser.
Ich finde, am meisten beschreibt das die eine Anekdote, die 10 Jahre später passiert ist, nämlich 1919, als das erste Benefizspiel des damals ja noch sehr jungen BVB nach dem Ersten Weltkrieg stattfand und eben Franz Jacobi hier beim Pfarrer vorbeigegangen ist und den Erlös aus dem Benefizspiel hier abgegeben hat und gesagt hat, hier machen Sie was damit. Ich glaube, für Kriegsversehrte, ich bin mir nicht ganz sicher, was der Zweck war.
Okay.
Aber das heißt ja, das beschreibt ja diese fortgeführte Verbundenheit und Bezogenheit aufeinander. Die war ja nicht weg. Es gab zwar diesen Gründungskonflikt und es gab sicherlich bestimmt noch mehr Auseinandersetzungen als diesen einen Moment. Und dennoch blieb man Teil voneinander. Und das glaube ich, ich bin ja nicht von hier, ich bin ja kein gebürtiger Dortmunder. Das erlebe ich aber hier immer. Es gibt eine Bezogenheit aufeinander. Es gibt kein losgelöst voneinander Leben. Und das finde ich immer total charmant, auch wenn man hier ins Viertel kommt. Also das ist natürlich heute alles ganz anders, andere Strukturen hier im Borsigplatzviertel. Ja. Aber das aufeinander bezogen sein, das ist das, was ich hier immer wieder spüre. Und das war damals auch so.
Woher kam denn die Idee, beziehungsweise wie kam das alles so ein bisschen ins Rollen, dass wir jetzt ein Projekt haben, das heißt BVB Gründerkirche, Glaube, Liebe, Fußball. Also welche Personen und wie sieht so der Zeitstrahl aus? Wann kam das, dass das hier, dass man irgendwann gemeinschaftlich gesagt hat, die Kirche wird komplett neu gemacht und auch neu gedacht irgendwie?
Ich glaube, da muss man ein Datum nennen und zwei Menschen, glaube ich, ohne die Konstellation ist das alles nicht geben würde. Und das ist das Jubiläumsjahr 2009 und im Vorfeld Olaf Sublicki und Carsten Haug, die zusammengetroffen sind und Olaf, glaube ich, zu Carsten gesagt hat, wir müssen was zusammen machen und da die erste Ausstellung zum Thema Fußball hier in der Kirche gemacht haben und die ersten Fangottesdienste gestartet haben. Das war 2009. Und im weiteren Verlauf sich das als eine gute Art des Zusammenkommens etabliert hatte und das ein Ort war, wo Fangottesdienste passieren konnten, wo Dinge miteinander in Berührung kamen, die einander gut taten. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und Olaf mit seiner ihm eigenen Energie, glaube ich, das kann man so sagen, das Projekt einfach nie losgelassen hat und permanent dran geblieben ist und gesagt hat, wir müssen aus dieser Kirche richtig was machen, Ideen gesponnen hat, immer wieder auch nachgebohrt hat, auch beim Bistum Termine gemacht hat. Und dann kam es irgendwann zu der Reife, als auch die Frage war, weil ja die Nordstadt kein katholisches Kernland mehr ist. Also die Gemeinde selber ist ja nicht mehr in der Stärke existent, wie vor langer Zeit mittlerweile fusioniert mit den anderen Nordstadtvereinen und so weiter. Und klar war, die Gemeinde selber kann die Kirche eigentlich nicht halten. Sie ist viel zu klein, auch finanziell zu schwach, um so ein Gebäude zu unterhalten. Irgendwas muss passieren. Und dann lag die Frage oben auf. Und ungefähr 2020 haben sich irgendwann mal die führenden Persönlichkeiten von dieser Energie von Carsten Haug und Olaf Sublicki überzeugen lassen und haben gesagt, wir gucken jetzt genau und richtig hin und jetzt müssen wir mal eine Entscheidung treffen, was kostet denn so eine Renovierung, was kostet so ein Umbau, was können wir wirklich hier draus machen, wer hat denn gute Konzeptideen und jetzt machen wir hier richtig was draus. Und das war, glaube ich, sage ich mal mit voller Überzeugung, eine ziemlich gute Entscheidung.
Sehr schön. Vielleicht sollte man noch kurz erklären, wer Olaf Sublicki war. Er ist ja leider schon verstorben, müssen wir sagen. Hat also nach meinem Wissen jahrzehntelang für Borussia Dortmund alle möglichen größeren und auch kleineren Ideen umgesetzt. Also ich feiere ihn immer noch für den Moment, wo er einmal bei uns ins Büro reinkam und er hatte eine Lampe, eine Tischlampe, also sich ausgedacht, die aussieht wie ein Flutlichtmast von unserem alten Stadion, von unserem alten Westfalenstadion und ich war sofort Feuer und Flamme. Dann hat er allerdings den Preis genannt, habe ich gesagt, das ist ein bisschen über meinem Budget, aber ich kenne genug Leute, die diese Lampe mittlerweile haben und total feiern. Aber ich glaube, er war auch im Borussium, in viel, viel größer gedachten Projekten immer führend mit dabei. Also ja.
Ja, genau. Olaf war eigentlich jemand, also in erster Linie war er Fan von Borussia Dortmund und zwar ziemlich großer Fan und hat eigentlich immer nur das Beste für den Verein, für den Club und auch für das Unternehmen gewollt. Also in allen Bereichen war er aktiv und so wie ich ihn mitbekommen habe, er hat das die Gründung des Borussiums mitgemacht, mitbegleitet, die Fan- und Förderabteilung mitgegründet, also hat so überall irgendwie sich stark gemacht für alles, was irgendwie den Verein weitergebracht hat und war aber auch jemand, der sehr auf Tradition bedacht war, also deswegen passte das mit dem Borussium zum Beispiel auch sehr gut und war vor allen Dingen jemand, der einfach gesagt hat, das müssen wir jetzt machen. Er hat einfach immer gesagt, das machen wir jetzt. Also ich habe ihn kennengelernt, als ich für die Stadiontouren gearbeitet habe. Und da haben wir so ein Media-Guide mit Inhalten, also ähnlich wie wir das jetzt im Podcast eigentlich machen, bespielt. Und ich habe diese ganzen Inhalte entwickelt und irgendwann kam er auf mich zu und sagte, oh, das müssen wir doch alles, damals war noch CD, ne? Das müssen wir alles auf CD machen, dann machen wir ein Buch zu. Und dann haben wir tatsächlich, dann haben wir dazu ein Buch gemacht. So war Olaf.
Sehr schön. Und Carsten habe ich aber auch schon als Fan gesehen. Also das ist auch ein BVB-Fan, oder?
Das ist tatsächlich, ja, durch und durch. Und das ist immer ganz charmant, wenn wir als Projektteam auf neue Partner treffen, wenn wir mal in Stiftungskontakte kommen oder so und wir uns gemeinsam vorstellen, Maike, Carsten, noch andere aus dem Team, Heike Regner vielleicht als Vorsitzende. Und wir stellen uns jeweils vor, dann passiert manchmal das Ulkige, dass Maike sich als Teil des Projektteams vorstellt und Carsten sich als Dauerkarteninhaber seit 35 Jahren beim geilsten Club der Welt vorstellt. Und die gegenüber immer irritiert sind. Ach, wir dachten, das ist der Mann von der Kirche. Und das ist immer ein herrlicher Moment. Also Carsten ist Fan aus Leidenschaft, hundertprozentig.
Weil du gerade schon gesagt hast, wenn ihr Menschen trefft, wer ist denn alles mit im Boot bei dem Projekt?
Oh, das ist eine große Frage.
Weil ihr jetzt auch niemanden vergessen wollt wahrscheinlich. Ne?
Nee, ich sag mal so, wenn ich kirchenintern das Projekt vertrete, wir sind ja auch ein relativ großes Erzbistum, wo auch nicht jeder fußballaffin ist und manche Leute auch nicht genau wissen, was wir hier tun, dann sage ich gerne, die Gründerkirche ist aus meiner Sicht fast das einzige wirklich echte Netzwerkprojekt im Erzbistum, wo wir erstens einen starken Partner haben, der frei ist, der ganz klar auch ein eigenes Bild davon hat, was er braucht und was er will, der BVB. Und wir haben aber ein so vielflächiges, auf unterschiedlichsten Ebenen ausgeprägtes Netz schon jetzt an Unterstützern, an Kooperationen, an Stiftungspartnern, die finanzieren, an Sozialpartnern hier im Quartier, die ganz eigenständig schon ihre Qualität auf der Straße haben, im wahrsten Sinne des Wortes in vielen Fällen, mal aus dem katholischen Kontext, mal aus dem BVB-Kontext, mal aus der kommunalen Quartiersebene. Und ehrlicherweise, ich glaube, es wäre total unfair, irgendwen daraus einzeln zu nennen, weil es wirklich diese Qualität in der Vielzahl ist. Und ich habe das Gefühl, wir können da zu beitragen, dass dieses Netzwerk ein Stückchen stabiler oder stärker wird.
Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man gerade betrachtet in dem Projekt. Also wenn wir zum Beispiel über die Ausstellung reden, bin ich im Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen vom Borussium aus dem Marketing, weil die natürlich auch schauen, dass alles entsprechend schwarz-gelb ist. Ich bin viel im Austausch mit Carsten Kramer dazu, der das Projekt auch wirklich schon von Anfang an befürwortet hat und begleitet und natürlich auch entsprechende Entscheidungen mittrifft. Ich bin aber auch in gutem Austausch mit Carsten Haug als Pfarrer, ich sag mal der Pfarrer von der Süd, zu inhaltlichen Themen. Zum Beispiel, darf ich das jetzt schon sagen, dass wir die Trauerbox entwickelt haben? Ja, klar. Das darf ich sagen. Also wir werden im Januar dazu nochmal was veröffentlichen, aber wir haben festgestellt, Carsten Haug und ich gemeinsam, dass wir also in der Stiftung kommen, wir bekommen häufig E-Mails von Menschen, die wirklich einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben, die einen Menschen verloren haben und sehr trauern und denen der BVB eben Trost und Halt gibt. Mhm. Und genauso bekommt Carsten Haug meine ich jetzt, als Pfarrer und als Seelsorger sehr viel Trauer mit. Und wir haben jetzt gemeinsam eine Box entwickelt, in die wir verschicken können an Menschen, die trauern und die mit dem BVB sehr verbunden sind. Da sind dann so ein paar schwarz-gelbe Kleinigkeiten drin, kleiner schwarz-gelber Engel, da sind aber auch tröstende Worte aus der Bibel oder auch vom Borussia Dortmund drin. Und das ist zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Projekt und dann ist es auch ein anderer Mensch, mit dem ich zusammenarbeite. Mit Heike Regner zum Beispiel bin ich im Austausch viel darüber, was das hier mit der Stadt macht und wie sich die Kirche in das Viertel einfügt. Und so. Also ja, ganz unterschiedliche Menschen. Kommt drauf an, was man gerade betrachtet.
Das kann ich mir vorstellen, dass das ein Riesenspektrum ist.
Und ich würde das gerade total gerne aufgreifen, weil jetzt hat Maike Carsten als Pfarrer tituliert. Sie weiß ja, dass er Gemeindereferent ist. Sag mir immer, du musst Pfarrer sagen, das verstehen die Leute wenigstens. Und das ist sowas, das wird bei uns intern in der katholischen Kirche natürlich nie jemand zu einem Gemeindereferenten sagen oder das auch gar nicht mittragen können. Und da haben wir ganz viele Beispiele, wo wir einander aus unterschiedlichen Perspektiven begegnen. Und ich glaube, immer mit viel Wohlwollen bereichern und uns gegenseitig die jeweilige Perspektive erklären und da gut mit umgehen können und das wirklich als Qualität in diesem Projekt leben. Und dann muss ich noch einmal auf Olaf zurückkommen. Der war das in Person, in Reinform, bis hin zur Beerdigung, die wir hier in diesem Raum gefeiert haben, weil Olaf war ja nicht nur leidenschaftlicher BVB-Fan, auch wenn es er war ja auch leidenschaftlicher Kiss-Fan. Mhm. Die Rockband aus den USA, die seit Jahrzehnten durch die Welt tourt. Und eine jüdische Rockband mit Glamour Rock. Und auf seiner Beerdigung wurde hier in der Kirche das Lied gespielt, God Gave Us Rock'n'Roll. Und ich finde, das war, also ich weiß, dass ich hier hinter einer Säule gestanden habe, die Kirche war brechend voll. Mhm. Und es war natürlich total traurig und gedrückte Stimmung. Und ich habe gedacht, das ist doch Olaf in Reinform. Also God Gave Us Rock'n'Roll in der Kirche. Und eigentlich feiern wir das, was wir eigentlich noch bauen wollen, auf seiner Beerdigung. Das war, und das passiert hier. Hier kommen Dinge zusammen, die eigentlich sich sonst nicht begegnen und verbinden uns miteinander. Und das ist spektakulär gut.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du standest hier hinter einer Säule. Wir müssen jetzt so ein bisschen versuchen, wir drei, auch wenn das jetzt nicht originär unsere Berufsausbildung ist, wie so Fußballreporter zu sprechen, ohne Fußball. Und zwar versuchen, den Leuten so ein bisschen Kino im Kopf zu gestalten. Also wir müssen jetzt wirklich die Augen unserer Zuhörenden sein, denn wir haben ja ein paar Bereiche, die hier entstehen werden. Einiges habt ihr schon so ein bisschen angeteasert. Also ich fange jetzt mal ein, Eingangsraum. Da habe ich jetzt gelesen, ein Café, eine Kapelle, ein sozialer Treffpunkt, würde ich das so subsumieren. Also wie wird das, wenn man jetzt von draußen reinkommt, was empfängt einen dann da für, was sieht man da?
Also der Eingangsbereich tatsächlich ist, glaube ich, klassisch kirchlich assoziiert. Es gibt genau diesen Memoria-Bereich, diese Erinnerungskapelle mit der Original-Madonna, die auch hier in der Kirche bisher als Andachtsseitenraum genutzt wurde. Natürlich in einer modernisierten Form, so dass es zu dem neuen Stil des Umbaus passt, aber eben auch immer wieder dieses Bewahren des Guten integriert und wo ein Raum für eine Kerze, für ein Gebet ist, für ein Andenken, wie man das vielleicht aus vielen Kirchen auch kennt, in einer gewissen modernen Fassung. Und dann geht's weiter in den genau diesen Eingangsbereich, wo es Garderoben, Teeküche, Toiletten gibt und eben auch einen Begegnungsraum kleinerer Art, der ein separierter Raum ist. Und bevor man in den eigentlichen Kirchenhauptraum kommt.
Mhm. Ja. Ja, bevor man da reinkommt, hat man ja erstmal noch, schaut man ja auf zwei große Fotografien vom Borsigplatz, einmal historisch und einmal, naja, jetzt inzwischen auch schon fast historisch von der letzten Meisterschaft. Oh, es tut mir etwas weh, wenn ich das so sagen muss. Ja. Ich hoffe, dass wir kurz vor knapp dann nochmal dieses Bild austauschen dürfen. Das wäre ja natürlich großartig, wenn das.
Das wäre was.
Wenn wir das, also diese Flexibilität haben wir auf jeden Fall, dass wir das austauschen können, wenn es dann mal wieder soweit ist und nicht ganz so historisch unterwegs sind. Und dann geht man. Dann geht man in die Kirche durch einen Tunnel, ne? Und zwar angelehnt an unseren Spielertunnel im Stadion haben wir einen Tunnel entwickelt, in dem dann unsere Fanclubs mit Namen vertreten sind.
Mittlerweile schon über 1000, also darf ruhig ein längerer Tunnel sein. Wir haben genug, was da letztlich dann dran muss. Und ich habe auch was gelesen von der Stahltribüne. Die käme dann wann sozusagen dann dahinter?
Ja, man läuft quasi durch den Tunnel durch und wenn man sich dann umdrehen würde, dann stände man schon vor der Tribüne.
Also darüber ist quasi die Stahltribüne.
Genau, es ist natürlich nicht so wie im Stadion, dass man aus dem Tunnel rausläuft und man schaut auf die Tribüne, sondern man läuft aus dem Tunnel raus in den Kirchenraum und wenn man sich umdreht, dann steht man, also wenn wir uns jetzt hier umdrehen würden, dann steht man quasi vor der Tribüne.
Also wie im Stadion, wenn man da durch den Spielertunnel kommt und sich umdreht, guckt man auf die Osttribüne, hier guckt man dann auf die Tribüne in der Kirche.
Und dann schaut man, wenn man sich jetzt auf diese Tribüne setzen würde, da könnte man sich gut draufsetzen, dann schaut man in den Kirchenraum rein und sieht in der Mitte des Raumes noch das Taufbecken. Das haben wir erhalten. Stefan, willst du erklären, warum?
Genau, ja, das Taufbecken.
Weil es so schwer ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja, das wäre jetzt ein sehr irritierender Grund, weil es ist ja gerade nicht da.
Ja, stimmt, irgendwer hat es rausgetragen.
Genau. Es wurde ganz, ganz vorsichtig von den Steinmetzen abgebaut. Das war ein sehr bewegender Moment. Der Altar wurde abgebaut, das Taufbecken wurde abgebaut für den Umbau, damit es nicht beschädigt wird. Und natürlich ist es für den ganzen Grundvollzug von Kirche ein ganz zentrales Element. Die Kirche bleibt ja ein geweihtes Gebäude, vollumfänglich eine katholische Kirche. Und da gehört das Taufbecken dazu. Und gleichzeitig ist es ja auch ein historisches Element. Ich glaube, Max Michalik wurde an dem Taufbecken schon getauft. Mhm. Also und Adi Preisler bin ich mir nicht ganz sicher. Das müsste Carsten jetzt wissen.
Ich glaube, aber Kinder von Franz Jacobi.
Genau. Also so. Eine ganze Menge Menschen, unabhängig davon, welchen Berühmtheitsstatus sie im Fußballkontext vielleicht erreicht haben. Ganz viele Menschen sind da schon dran getauft worden und Teil dieser verbundenen Linie in dieser Kirchengeschichte. Und das bleibt, genauso wie der Altar auch wieder an den, nicht genau an den gleichen Ort kommt, wo er war, aber auch weiter genutzt werden wird. Mhm. Und das bildet so die Sichtachse. Wenn man so aus diesem Fanclub-Tunnel kommt oder da durchgeht, dann schaut man das Taufbecken entlang auf ein sehr großes Element, das sicherlich neu und innovativen Wert haben wird, nämlich eine große Glaswand, die komplett medial deckenhoch die Abgrenzung zum Altarraum bilden wird und die medial bespielt werden kann, aber auch durchlässig geschaltet werden kann. Und das untere Element kann geöffnet werden für große Gottesdienstformen, dass wirklich der ganze Raum gemeinsam genutzt werden kann. Und wenn es geschlossen bleibt, ist dahinter der Altarraum, der Sakralraum, der Gottesdienstraum für eine Werktagsgemeinde, für Besuchergruppen, die eben genau auch dieses Element miteinander leben und teilen wollen. Genau, und dazwischen ist ja auch noch was ganz Beeindruckendes, glaube ich, wo wir hier links und rechts voneinander sitzen.
Genau, können wir gerne auch noch drüber reden. Also ich wollte nur kurz nochmal zwischendurch, weil ich glaube, das werden sich einige gefragt haben, man kennt das ja jetzt viel, Kirchen, die umgebaut werden und dann einen komplett neuen Zweck überführt werden. Ich selber kann sagen, dass ich in Utrecht schon mal in einem Hotel war, das in einer Kirche war, oben sogar im Dach, das war sehr ungewohnt. Dann gibt es diverse Kirchen, die mittlerweile einfach nur noch Eventkirchen sind, aber hier soll ja nach wie vor, es ist nach wie vor ein Gotteshaus, hier werden nach wie vor auch Gottesdienste stattfinden, um das einfach nochmal ganz deutlich zu sagen.
Ich glaube, wir werden hier einen Ort schaffen, der das Beste von beidem verbinden wird. Es wird wirklich ein Ort sein, in dem Gottesdienste in guter Weise, in all der Offenheit, wie wir jetzt auch Fangottesdienste machen, zelebriert werden können, von allen gemeinsam so erlebt werden können, wie sie füreinander gut sind. Und gleichzeitig wird es auch Events geben, die hier auch einfach gefeiert werden, in guter Weise, da bin ich mir ganz sicher, in respektvoller Weise vor dem anderen Nutzungszweck, und es wird sich gegenseitig bereichern.
Es braucht ja auch diese Offenheit. Ich meine, wir sind hier in einem Stadtteil, du hast es vorhin schon gesagt, in dem, der jetzt nicht mehr so katholisch geprägt ist. Und es braucht diese Offenheit, damit sich jeder in diese Kirche traut. Also es gibt ganz klar die Einladung für jeden Menschen, jeder Religion, jeder Herkunft, jeder Kultur, hier hinzukommen. Und dann muss man das nicht als Kirche so stark spüren. Das kann man, muss man aber nicht. Also es soll einfach ein Raum sein für die Menschen, die hier leben, für die Menschen in der Nordstadt, in Dortmund, aber auch natürlich alle anderen.
Und das ist ja ausdrücklicher Wunsch und auch von der baulichen zur inhaltlichen Konzeption ausdrücklicher Wunsch, dass das ein interreligiöser Willkommensort ist. Wir haben im Sommer, mit den muslimischen Partnern im Quartier ein interreligiöses Friedensgebet gehabt, den Friedensmahner aufgestellt. Neulich noch Gäste zu Besuch gehabt, die sich die Skizzen angeguckt haben und auf das Taufbecken schauten, und da war eine Muslima mit beteiligt, und die sagten sofort, schaut mal, wie das wirkt, wenn man in der ersten Sichtachse das Taufbecken sieht, das ist wie das Handwaschbecken in der Moschee. Na, also es gibt tatsächlich Assoziationen, auch wenn es natürlich eine andere religiöse Bedeutungsgebung hat, die möglicherweise dafür auch eine Offenheit signalisiert, und das wollen wir ausdrücklich. Wir wollen hier ein einladender Ort sein für alle Menschen, die wie auch immer sich dazu berufen fühlen, hier teilzuhaben. Und das ist tatsächlich dann gerne gewünscht.
Sehr schön. Was du gerade schon angeteasert hast, in den Seiten des Gebäudes, der Kirche, wird viel passieren. Ich glaube, das ist gerade auch etwas, wenn jetzt Leute einfach mal reinkommen wollen und mal gucken wollen, wird das wahrscheinlich einer der Orte sein, wo sie sich am meisten aufhalten werden. Was habt ihr da geplant?
Also es gibt zwei Seiten, die die unterschiedlichen Kerngedanken repräsentieren. Die, wenn man von dem Tunnel auskommt, von dem Eingangsbereich kommt, die linke Seite, die eher die Historie beschreibt, die Gründungsgeschichte, die ersten Jahre des BVB und die Verwobenheit mit dem Höschviertel, mit der auch der Pfarreisituation, Heilige Dreifaltigkeit und der Wirklichkeit, die tatsächlich hier das Leben der Menschen geprägt hat. Am Beispiel auch von den konkreten Menschen, Franz Jacobi, die Familie Unger Und da haben wir Erzählstränge, die das repräsentieren, natürlich auch viele historische Bilder und Elemente, die das auch medial beschreiben.
Genau, und auf der rechten Seite haben wir dann eher sozusagen den aktuelleren Zeitraum, also die letzten Jahre und vielleicht auch die letzten Jahrzehnte, in denen sich Borussia Dortmund und die Kirche auch aneinander entlang entwickelt haben in dieser Stadt. Es geht viel um Dortmund, darum, was dieser Ort für Dortmund bedeutet, wie das Engagement von Borussia Dortmund in der Stadt ist, aber auch wie die Kirche sich engagiert. Also da, das ist sozusagen die ganze aktuelle Perspektive.
Jetzt seid ihr beide keine Innenarchitekten, aber ich habe auch gelesen, dass die Materialien Kohle, Stahl und Beton dominieren sollen. Ich kann verstehen, aus welchen Gründen, und den Beton kann ich auch jetzt in der relativ nackigen Kirche auch gut sehen. Wie bringt ihr das hier rein? Also Stahl, klar, Stahltribüne. Und die Kohle?
Also ich bin da Gott froh, dass wir einen hochkompetenten Innenarchitekten mit Ludger Schwarze-Blanke haben, der da auf jedes Detail Wert legt, bei jeder einzelnen Rahmung oder Bestuhlung oder was auch immer das Element ist, drauf schaut, ist das stimmig genau zu dieser Grundkonzeption. Das sind zum Beispiel die Einlassungen rund um das Taufbecken, die, glaube ich, aus einem bestimmten Stahl in den Boden eingelassen werden. Okay. Das sind die Rahmenblenden von diesen Ausstellungsräumen, die dann in einer bestimmten Färbung, also das ist so ein bestimmte, oh Gott, der Ludger wird mich steinigen, dass ich es nicht weiß. Nein, tut er nicht, ist ein guter Kerl. Also das ist diese Kohle, das ist, glaube ich, so eine Grafitbeschichtung oder sowas.
Mhm. Sowas in der Art. Schiefer oder sowas in der Richtung. Also so richtig wissen wir das, tatsächlich sind wir nicht die Innenarchitekten und wissen es nicht ganz genau.
Eindeutig nicht.
Aber es wird das Gefühl von Kohle vermitteln.
Ja. Sehr schön. Haben wir dem Ludger auf jeden Fall schon mal ein Schmunzeln am ersten Weihnachtstag verpasst.
Ja, dem ist gerade das Plätzchen vor Schreck aus dem Mund gefallen. Eine Sache müssen wir natürlich auch noch erwähnen. Hier liegt ja nicht alles brach. So die Gemeindearbeit und auch diesen Ort vielleicht als ein Willkommensort zu etablieren, beziehungsweise wenn er das nicht eh schon hier ist in der Umgebung, da möchte ich nochmal das Stichwort Welcome-Zelt anbinden, weil jetzt, als es noch ein bisschen wärmer war, hat ja hier trotzdem viel stattgefunden, auch wenn hier das Gebäude eigentlich nicht zu betreten war. Wie habt ihr das gemacht? Wie ist es gekommen, dass hier, also ich habe von Fahrradtouren, Bierverkostungen, natürlich auch Gottesdienst, also wirklich den unterschiedlichsten Events gelesen. Was war hier los in der Vergangenheit?
Ja, also ich glaube, der Grundgedanke war, dass, wenn hier die Baustelle ist, nicht einfach alles brach liegt und man dann erst die ganze Arbeit, die eigentliche Arbeit erst beginnt, wenn die Kirche fertig ist, sondern schon frühzeitig damit anfängt, beziehungsweise das weiterführt, was hier auch schon vorher stattgefunden hat. Also gerade, wir haben gerade über Beer-Tasting oder sowas, ne, so hast du gerade genannt, das hat es ja auch schon vorher gegeben. Genau, und das sollte weitergeführt werden. Und wir haben dann festgestellt, dass so ein Zelt, was nicht nur ein Zelt ist, also, sondern eine Jurte, dass das ein guter Ort sein könnte, um die Menschen hier alle zusammenzubringen, weil eine Jurte, Stefan kann das gleich noch vielleicht besser erklären, ist in den abrahaminischen Religionen, also im Christentum, im Judentum und im Islam, in allen drei Religionen eben bekannt als ein Ort der Versammlung. Und das haben wir dann so, ja, hier aufgebaut, genutzt. Und was alles stattgefunden hat, das weißt du besser, Stefan. Seniorencafé,
Musik auch auf jeden
Workshops
Fall.
Workshops mit der Grundschule, Österholz, genau. Grundschule.
Also die kontinuierlichen Programme, die hast du gerade schon erwähnt, das Café Kumrin, das war jeden Mittwoch wirklich einfach ein freies Angebot. Es hat immer irgendeiner aus dem Partnernetzwerk zwei Bleche Kuchen hingestellt. Die Borsig 11 hat Kaffee gekocht und das quasi das Organisatorische übernommen. Und es waren immer eine Handvoll Menschen da, die einfach froh waren, einfach mal irgendwo hinzukommen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken hier aus dem Quartier. Und die schöne Geschichte daran ist, jetzt ist das Zelt seit Ende September eingepackt, weil es nicht winterfest ist. Und die Menschen kamen trotzdem und fragten, wo ist denn jetzt das Café? Und es gibt hier am Borsigplatz, wie heißt der Treffpunkt, Concordia oder das Büro Concordia. Und da hat jetzt Machbarschaft Borsig 11 mit diesem Büro Concordia einfach dieses Café Kumrin weitergeführt. Im Winter ohne Zelt.
Sehr
und das
schön.
Ist eine der fantastischen Geschichten hier. Es passiert einfach miteinander das Gute, andere, auch wenn wir es gar nicht geplant hatten.
Sehr schön.
Vielleicht noch eine Facette zum Zelt. Du hast es gerade so schön angesprochen, Maike, von der religiösen Prägung, der nomadischen Züge, der drei monotheistischen Religionen, die Ursprünge. Es ist tatsächlich so, ich habe es einem Freund erzählt, der in einer Abtei in Israel gelebt hat lange Zeit. Und habe ihm erzählt, dass wir hier eine Jurte aufbauen, ein Zelt aufbauen. Und er hat gesagt, oh, wie fantastisch ist das denn? Weißt du, was die Bedeutung des Zeltes ist, wenn jemand anderes dein Zelt betritt? Die Schuhe auszuziehen, und das hier ist ein Ort des Friedens. Das ist Gastfreundschaft. Also das ist ein Ort des Dialogs und des Friedens, der Bereitschaft zusammenzukommen und das andere draußen zu lassen. Ich habe gesagt, die Deutung ist ja noch viel cooler. Das war gar nicht unsere erste Intention. Und wenn wir dann überlegen, dass hier die Abrahamswochen mit der Österholz-Grundschule stattgefunden haben, wo Carsten quasi Religionsunterrichtsformen mit der Grundschule zusammen praktiziert hat, wo nennenswerter Anteil muslimische Kinder drin sind. Und das Lehrerkollegium sagt, wir haben noch nie eine Form von Beteiligung gehabt, wo alle Kinder so begeistert von waren und mitgemacht haben und nachher noch von erzählt haben, wie gut das war, dass alle daran teil hatten. Abraham als der Urvater, zumindest der, also aller drei großen Religionen. Ja. Das ist fantastisch. Es funktioniert und es ist schön, dass diese Resonanz dann entsteht.
Prima. Ihr habt eigentlich schon ein paar Sachen genannt, die teilweise, finde ich, so in die Kategorie Herausforderungen fallen, teilweise auch in die Kategorie Chancen. Dieser Ort und auch dieser Stadtteil, glaube ich, bietet wahnsinnig viel, sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Könnt ihr da so ein paar von nennen? Also so für Leute, die sich jetzt nicht in Dortmund, nicht in der Dortmunder Nordstadt auskennen, könnt ihr das noch so ein kleines bisschen beschreiben? Wie würdet ihr diesen Ort, diese Gemeinde hier charakterisieren? Und ja, so, ich kann als jemand, der hier aus der Gegend kommt, sagen, dass ich immer das Gefühl hatte, dass dieser Ort besser ist als sein Ruf, weil der Ruf ist halt teilweise, je nachdem in welches Medium du guckst, nicht der allerbeste. Und mich würde einfach mal interessieren, wie ihr das so wahrnehmt.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, die Nordstadt ist viel, viel besser als ihr Ruf. Ich bin hier ziemlich viel unterwegs, einfach auch in meiner Rolle als Stiftungsmanagerin, weil wir einige Projekte hier unterstützen, unter anderem die Nordstadtliga oder auch die Sozialwerkstatt. Und hier gibt es sehr, sehr viele Kinder. Es ist der kinderreichste Stadtteil in Dortmund. Ja. Ich glaube, es leben ungefähr 60.000 Menschen hier und davon jede Menge Kinder. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit hier auch sehr hoch, das ist leider so. Vielen Menschen geht es auch nicht so gut. Und dann kommt halt eben einiges zusammen. Und dann gibt es so eine, finde ich, eine etwas verzerrte mediale Darstellung dieses Stadtteils. Man sieht, also immer wenn es irgendwie um Armut, Kinderarmut, schlecht ausgestattete Schulen und so weiter geht, dann wird immer sofort die Nordstadt genannt, sogar deutschlandweit, ne, bekannt. Finde ich eine Katastrophe, dieses Bild. Gerade weil es sich natürlich auch weil es einfach auch die Kinder, die hier leben, Kinder und Jugendlichen sofort stigmatisiert.
Ja.
Super schade einfach, weil ich habe so viele von diesen Kindern kennengelernt. Es sind einfach wunderbare, tolle Menschen mit super viel Potenzial. Und
ganz viel Energie auch, ne?
Ja, ganz viel Energie. Und es ist einfach unglaublich unfair, sie sozusagen in so eine Schublade zu stecken. Und dieser Stadtteil braucht einfach ganz viel Verbindendes. Und da kann die BVB Gründerkirche ein Projekt sein, das befördert, diese Verbindung. Nordstadtliga ist das auch, ne? Aber wir sind ja auch mit der Nordstadtliga verbunden, also das ist ja auch untereinander so. Daher, aber genau sowas braucht es.
Ja, ich denke auch manchmal, wenn man so, ich habe ja thematisch oft auch was mit unserem Nachwuchsleistungszentrum zu tun, wo wir ja immer sagen, hey, wir müssen im Fußball darauf achten, dass wir die Talente, die da sind, auch gerade in der Region, dass wir die sehen, dass wir die erkennen, dass wir da dranbleiben, dass wir denen Chancen geben, dass wir das, was sie können, wertschätzen und fördern. Und so denke ich, kann man einfach auch gesamtgesellschaftlich irgendwie sagen, du hast gerade über den Stadtteil geredet, so wie er von manchen von außen gesehen wird, dass zweifelsohne hier wahnsinnig viel Talent und wahnsinnig viele Möglichkeiten schlummern und die eben einfach A, erkannt und B, gewertschätzt und danach dann eben auch gefördert gehören, damit sich das halt auch entfalten kann. Und da kann dieser Ort mit Sicherheit auch ein weiterer Baustein zu sein.
Ja, man kann das natürlich so im Sportlichen denken. Das ist sehr klar, wenn wir vom Fußballclub aus sprechen, dass wir irgendwie auch immer ans Sportliche denken.
Aber ja, das NLZ sollte jetzt auch nur ein Beispiel sein. Ne?
Aber es geht ja auch, es geht natürlich auch um anderes Potenzial. Es geht auch um das ganze Wertepotenzial sozusagen. Mhm. Ne? Also man... Ich sage jetzt mal, es gibt Menschen, die würden vielleicht behaupten, weiß nicht, dass es ja gar keinen Respekt mehr gibt, ne, oder sowas in der Richtung. Und das ist einfach hier nicht so. Nein, das stimmt einfach nicht. Man muss das einfach nur, man muss das benennen und man muss das fördern. Dass die Kinder gehen toll miteinander um, die Jugendlichen gehen toll miteinander um und auch die Erwachsenen gehen gut miteinander um. So ist es nicht. Ja.
Das würde ich einfach nur unterstreichen wollen und sogar wirklich, ich bin ja Gast hier, ich bin ja Besucher, ich komm vom westfälischen kleinen Dorf und komme hier in die große Stadt und Gott sei Dank darf ich das schon ziemlich regelmäßig immer wieder hier in die Ecke kommen und ich fühle mich hier jedes Mal wohl. Ich gehe hier zum Bäcker, ich gehe zum Bütchen und hole mir da einen Kaffee oder kaufe mir ein Brötchen und ich habe jedes Mal das Gefühl, ich treffe da auf Leben auf tolle Menschen unterschiedlichster Weise und ich kenne dieses andere Nordstadtbild nicht. Also ich sehe natürlich, wie die Straßenzüge aussehen und ich sehe, dass hier ist jetzt nicht die Oberklassenwohnlage oder so, aber fühlen tue ich mich hier jedes Mal wohl. Es geht mir hier gut und das ist für mich der erste Gradmesser und dann komme ich einfach gerne hier hin und ich nehme nochmal den Olaf mit rein. In einer der ersten Konzeptworkshops war das Fazit nach 8 Stunden Ringen um jegliche Feinschliff. Konsens ist für die Menschen. Punkt. Und da sind wir hier genau richtig und das sind tolle Menschen.
Sehr gut, das ist eigentlich schon ein Top-Schlusswort. Aber ich möchte auf der Schlussgeraden dieses Podcasts gerne nochmal ein großes Thema, so ein bisschen mit aufgabeln, was mich die letzten Wochen beschäftigt hat, weil es einfach auch immer wieder in den Medien genannt wurde, die ich so nutze, und zwar Einsamkeit als ein Riesenthema unserer aktuellen Zeit und ich glaube auch allen Generationen. Also das betrifft ja nicht nur Alte, sondern auch junge Menschen. Du hast es selber gesagt, die Gemeinde hier ist nicht mehr so stark gewesen, dass sie die Kirche alleine tragen konnte, hast du gesagt, Stefan. Inwiefern ist das vielleicht auch einer der größten Aufträge insgesamt? Also die Frage geht auch an euch beide, dass dieser Ort ein absolutes Angebot ist, wo immer die Tür aufsteht, diese Einsamkeit eben ja so ein bisschen zu verdrängen, einfach neue Kontakte zu knüpfen und sich irgendwo auch mal wieder aufgehoben zu fühlen.
Das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, dass, so wie Maike gerade ein bisschen die Sozialstruktur oder die soziologische Struktur des Quartiers hier beschrieben hat, glaube ich, ist Einsamkeit eher das Oberflächensymptom. Und dahinterliegend wäre meine Vermutung, ist auch Scham ein Thema. Gerade in Menschen, die aus einem migrantischen Kontext oder aus einem Flüchtlingskontext kommen, die Sprache vielleicht nicht optimal beherrschen, die vielleicht auch das Gefühl haben, ich habe ja nicht genug Geld oder ich kann das nicht bezahlen, das berührt Scham. Und Menschen, die sich schämen, ziehen sich zurück. Und wenn wir das schaffen könnten, dass dieses Gefühl kleiner wird oder dass es gar nicht entsteht oder dass wir es wirklich schaffen könnten, dass auch jemand, der mit einer Kirchenform gar nicht in Berührung steht, gerne durch diese Tür kommt und oder gerne mit uns im Kontakt ist, oder wir dazu beitragen können, dass untereinander in diesem Quartiersgefüge ein besserer Kontakt entsteht. Das muss ja gar nicht hier sein. Das darf ja auf der Straße sein, das darf im Café sein. Wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, das wäre wunderbar.
Jetzt gibt's natürlich eine Frage, die weiß ich nicht, ob wir sie schon beantworten können. Ist ja auch gerade bei Großbauprojekten immer schwierig, so ein Datum festzulegen, aber die Leute werden sich schon fragen, ja, jetzt habt ihr so lange drüber geredet, wann kann ich das alles denn mal sehen und erleben? Bitte sehr.
Ja, das wäre so die Gretchenfrage, ne? Nein, tatsächlich war geplant, war Ende nächsten Jahres, aber es gibt jetzt schon eine kleine Verzögerung. Was heißt schon, oder? Es gibt eine kleine Verzögerung.
Wir sind uns gerade nicht so ganz sicher, ob es eine unglückliche Verzögerung ist oder eine gute Fügung. Der Plan war tatsächlich Geburtstagsgottesdienst 26 in der fertigen Kirche. Das wird es wahrscheinlich nicht. Und im Konzeptionsteam denken wir gerade eher Richtung Frühling 27, um tatsächlich daraus auch ein wirkliches Festwochenende zu machen. Dass wir sagen, wenn es der Frühling ist, wenn vielleicht schon einigermaßen Wetterstabilität gegeben ist, wenn wir außen vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind mit den Anlagen und da ein richtig schönes Frühlingsfest draus machen können und vielleicht das ganze Wochenende, weil wir glauben ja auch, dass es im Prinzip mehrere Eröffnungsfacetten braucht. Also ich glaube, wir brauchen sicherlich einen richtig schönen Gottesdienst. Und ich glaube, wir brauchen aber auch eine richtig schöne schwarz-gelbe Party. Und ich glaube, wir brauchen auch ein Willkommensmoment oder ein Eröffnungsmoment mit all den Unterstützern auf diesem Weg. Allein die machen die Kirche einmal voll. Also ich glaube, wir brauchen ein Etappen von Eröffnungsmomenten. Und da ist der Frühling, glaube ich, wirklich auch gut. Also
absolut.
Da finden wir was. So da finden lange, wir noch ein passendes so Datum für, aber.
Ja. So eine große Verzögerung ist das ja dann auch gar nicht. Also für so einen Bau, muss ich sagen, sind ja 3-4 Monate ja nichts. Ne?
Ja, wollte ich gerade noch mal feststellen. Ja. Also wir sind hier wirklich komplett eingezäunt. Also größer geht es nicht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Stefan, all die Leute, die mithelfen, würden diese Kirche wahrscheinlich schon füllen. Inwiefern könnt ihr denn trotzdem, falls jetzt der ein oder andere zuhört und sagt, ach, weiß ich nicht, vielleicht habe ich noch ein paar Euro als möglicher Sponsor, als möglicher Partner oder ich könnte irgendwie durch meine Kenntnisse vielleicht auch meine Hilfe anbieten. Inwiefern braucht ihr denn noch Helfer, Sponsoren, Partner und wo könnte man den Kontakt mit euch wie aufnehmen?
Also Mike und ich sind ja auch mit Heike Regner zusammen Vorstand des Fördervereins und haben auch den Job, noch einen Teil des Baus zu finanzieren und die Finanzierung zusammenzusteuern. Da haben wir ja auf unserer Homepage ein Spendenkonto, herzlich gerne. Jeder, was er kann oder kann auch Mitglied werden, das geht auch. Und die andere Wirklichkeit, die du ansprichst, zu unterstützen, wir arbeiten gerade ein Ehrenamtskonzept aus und gehen in die ersten Gespräche. Wir brauchen natürlich Unterstützung auch in dem Welcome-Zelt. Wir haben, glaube ich, eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie mitgewirkt werden kann und vor allen Dingen fahren wir sehr, sehr grundsätzlich das Konzept. Diejenigen, die kommen und etwas gestalten wollen, bringen ja meist eine eigene Idee mit. Ich kann das oder ich wünsche mir da und da beizutragen. Und ich glaube, da haben wir ganz schön viel Fläche, diese Ideen zu integrieren. Und das ist, glaube ich, fast noch der größere Wunsch. Kommt so, wie ihr seid. Wir machen daraus, was es hier werden kann. Da geht, glaube ich, einiges.
Wir haben ja auch noch eine dritte Unterstützungsmöglichkeit. Und zwar werden wir den Walk of Fame, den kennen ja viele, diese Sterne, die in der Stadt verteilt sind, den werden wir neu auflegen und erweitern. Und da kann man jetzt sich einbringen, indem man so einen Stern kauft oder fördert und damit dieses Projekt hier fördert. Also das kommt jetzt ganz demnächst, kann man sich an uns wenden und ja, Teil eines Sterns werden.
Sehr gut. Und ich denke, googelt einfach BVB Gründerkirche und ihr werdet das Team sofort finden. Das habe ich gemacht und das hat hervorragend geklappt.
Genau. Und auf der Homepage gibt es auch zwei Filme, die ich wirklich an der Stelle, Kurzfilme, 2 Minuten. Einmal die Bautechnik, was wird tatsächlich hier draus werden. Da sind so Skizzen, wo man sehen kann, wie es dann irgendwann mal wird. Und das andere ist der Teaserfilm, wo Olaf als erstes spricht und von Respekt und den Menschen spricht, kann ich auch nur empfehlen. So wie wir heute miteinander geredet haben, vielleicht ist da Interesse geweckt, auch die Perspektive nochmal zu hören und zu sehen.
Sehr schön. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ich habe mittlerweile eiskalte Füße. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss aber sagen, das Gespräch war wirklich toll. Also ich habe ganz viel dazugelernt und ich hoffe euch, wo immer ihr uns zugehört habt, geht es genauso. Ja, wir wünschen euch schöne Feiertage, kommt ganz toll ins neue Jahr und ja, euch beiden wünsche ich jetzt erstmal, dass ihr ganz toll in die Feiertage reinkommt, weil wir hängen ja jetzt zeitlich noch ein bisschen zurück. Erstmal einen schönen Geburtstagsgottesdienst, oder? Das wird erstmal das nächste werden.
Genau, das kommt erstmal.
Ja. Vielen Dank dir.
Tschüss aus Dortmund.
Dankeschön.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.